Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Uncas Gemmicker und ich begrüße heute den Facharzt für Allgemeinmedizin und Chefarzt der Paramed-Gruppe, Dr. Simon Feldhaus. Hallo Simon.
Einen schönen Morgen, hallo.
Hallo. Ja, wir wollen uns über die Bedeutung der Mikronährstoffe und zwar über so praktisch sämtliche Mikronährstoffe unterhalten und wir wollen auch noch ein bisschen gegen Ende des Gesprächs in die Ozontherapie gehen. Auch ein sehr, sehr interessantes Verfahren. Was haben die Mikronährstoffe wirklich mit den ganzen Entgiftungsfunktionen zu tun? Und bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du dich noch kurz ein bisschen vorstellen.
Ja, klar, gern. Mein Name ist Simon Feldhaus, wie man hört, komme ich aus Deutschland, lebe und arbeite aber jetzt seit über 20 Jahren in der Schweiz. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin von meiner schulmedizinischen Ausbildung, habe aber schon während dem Medizinstudium naturheilkundliche Zusatzausbildung gemacht, sodass ich hier in der Schweiz sogar als Arzt und als Heilpraktiker gleichzeitig akkreditiert bin. Einerseits bin ich der Chefarzt der Paramed-Gruppe. Wir haben hier auch ein großes Ambulatorium wie eine Hausarztpraxis im Zentralschweizer Gebiet. Hobbytechnisch bin ich noch Präsident der SSAMG, das ist die Gesellschaft für gesund alt werden und Präventivmedizin, wo eben unter anderem auch genau dieses Thema Entgiftung auch in unserer Fachgesellschaft ein sehr, sehr großes Thema spielt.
Ja, spannend. Was ist die Paramed-Gruppe?
Ist im Prinzip eine Kombination aus dem mittlerweile größten Ausbildungszentrum für Naturheilkunde in der Schweiz. Also wir bilden Heilpraktiker in allen Bereichen aus. Gleichzeitig aber eben auch, und das ist mein Hauptgebiet, eben ein großes naturheilkundliches Ambulatorium, 5 Ärzte und etwa 10 Heilpraktiker, die in einem Team schaffen und Patienten aller Couleur und aller Krankheitsbilder behandeln. Das ist so eine Kombination aus Ausbildung und Therapie gleichzeitig.
Okay, spannend. Ja, vielleicht können wir mal so eine Mini-Zusammenfassung machen, schon mal für das ganze Gespräch quasi. Was haben denn Mikronährstoffe so generell einfach überhaupt mit Entgiftung zu tun?
Das kann man eigentlich relativ einfach zusammenfassen. Das Thema Entgiftung hört sich ja auf den ersten Blick ganz einfach an, aber ist ja letztendlich die Entsorgung von Gift oder Müll oder Abfall aus dem Körper. In letzter Konsequenz sind das chemische Prozesse, die da ablaufen müssen, dass die Stoffe, die ausgeschieden werden müssen, in irgendeiner Form wasser- oder fettlöslich gemacht werden müssen und dann über die entsprechenden Ausscheidungsorgane ausgeschieden werden. Diese ganzen Prozesse laufen nicht einfach so ab, das sind chemische Reaktionen und die brauchen mal auf jeden Fall Hilfsstoffe, damit eben eine solche Reaktion überhaupt ablaufen kann. Oder real braucht es einen Stoff, der einen anderen Stoff zum Beispiel bindet und dann überhaupt erst transportfähig macht. Und genau das ist die Rolle der Mikronährstoffe, im Breiten gesagt, Unterstützung von chemischen Reaktionen, Fremdstoffe oder Eigenstoffe, die entsorgt werden müssen, überhaupt erst entsorgungsfähig zu machen oder aber auch zu neutralisieren und damit die Entsorgung sicherzustellen.
Okay, also zusammenfassend könnte man vielleicht sogar noch größer sagen, wir brauchen die Mikronährstoffe für unsere Entgiftungsfunktion als Teil des Stoffwechsels. Das heißt, wir brauchen die Mikronährstoffe für den gesamten Stoffwechsel. Also alles, was in uns biochemisch funktioniert, ist auf die Mikronährstoffe angewiesen. Das heißt, es ist nicht optional, es ist nicht nicht so schlimm und so, sondern da sollte man schon schauen, dass man da optimal versorgt ist, gerade in diesen Zeiten, wo wir viel höheren Anforderungen sozusagen ausgesetzt sind, weil wir höhere Belastungen haben, eben halt mit den Giftstoffen, was jetzt auch wiederum erfordert, dass wir einfach das, was einfach auch Mikronährstoffe teilweise verbraucht. Wie sieht es denn überhaupt mit der Mikronährstoffversorgung in der Bevölkerung aus?
Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema. Das eine ist die Versorgungslage im Sinne von, was nehme ich ein? Also auf Deutsch, was esse ich? Also es hängt schon von der Art ab, was ich esse. Esse ich breit? Esse ich irgendwie eingeschränkt? Habe ich bestimmte, keine Ahnung, Unverträglichkeiten oder Philosophien, wo ich einfach gewisse Dinge weglasse? Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, was ist überhaupt noch in den Lebensmitteln, die ich zu mir nehme, an Inhaltsstoffen drin? Und das Dritte ist, wie verarbeite ich diese Lebensmittel, bevor ich sie esse? Also wenn man jetzt Gemüse oder Früchte nimmt, wenn die jetzt von vornherein schon weniger Inhaltsstoffe haben, mit Überlandwirtschaftung und Intensivbewirtschaftung ist zum Beispiel die Bodenbeschaffenheit schlecht, dann ist in dem Apfel weniger drin. Die zweite Geschichte ist, in der Regel essen wir Äpfel, die nicht etwa gerade frisch vom Baum kommen, sondern schon, wenn es normal läuft, 3 bis 4 Wochen irgendwo gelagert werden, in großen Kühlhäusern oder Ähnlichem, bevor sie dann zum Beispiel in die Auslagen der Lebensmittelgeschäfte kommen. Und schon allein durch diese Lagerung geht dann schon 60% von bestimmten Inhaltsstoffen, Vitaminen, Mikronährstoffen verloren. Dann esse ich sie nicht direkt, lage sie bei mir zu Hause nochmal, dann bereite ich sie vielleicht mit zu hohen Temperaturen zu. Das Ganze drumherum ist eigentlich so, dass es heute nicht mehr möglich ist, über die Art, wie wir uns ernähren und über die Qualität der Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, in vielen Fällen den Bedarf, du hast schon erwähnt, der ist eben manchmal höher als normal, den Bedarf zu decken. Also es ist leider, auch wenn es die Politiker immer wieder anders behaupten, stimmt einfach nicht. Es ist nicht mehr möglich, heute alle Bedürfnisse, die ein Mensch im heutigen Leben hat, über das Essen sicherzustellen. Vitamin D, das schönste Beispiel, 80% der Menschen haben einen massiv zu tiefen Vitamin D-Spiegel.
Ja, und das heißt, siehst du dann in der Praxis, wenn du Labor machst, siehst du dann da eklatante Mängel auch bei den Menschen?
Also wir machen eigentlich bei jedem Patienten ein zwar individuell angepasstes, an eine Situation angepasstes, faktisch aber ein Screening über Mikronährstoffe. Wir prüfen also Vitamin D oder Ähnliches und je nach Krankheitsbild dann noch genauer. Vitamin D habe ich in den letzten 10 Jahren vielleicht bei höchstens 10% Normalwerte gesehen und das waren dann die Supplementierten von sich aus, die also schon irgendwas einnehmen. Zink extrem oft schlecht, Selen oft an der untersten Grenze, Omega-3-Fettsäuren katastrophal, fast 90% unterversorgt. Wow. B-Vitamine, B6 eher nicht so, wie es oft immer wieder erzählt wird, weil es oft angeräucherte Lebensmittel gibt, aber B12, Biotin, also wir sehen immer wieder deutliche Mängel, auch Magnesium von Parametern, die im Blut gemessen unter der Schwelle oder auch unter der Bedarfsgrenze des Patienten.
Ja, und ist das Leute, die jetzt zu euch kommen, die sind ja wahrscheinlich, die haben ja schon ein Problem. Könnte man postulieren, dass in der Gesamtbevölkerung da die Situation vielleicht, also bei den Gesunden quasi, die Situation vielleicht besser ist?
Natürlich gibt es bei den Gesunden weniger Daten, weil die Gesunden sich nicht unbedingt immer alle prüfen lassen. Nichtsdestoweniger haben auch wir durchaus einige Patienten, die im Sinne einer Prävention kommen, also denen es eigentlich gut geht, die aber wissen wollen, wie es geht. Und jetzt wirklich konkret gesagt, Vitamin D und Omega 3 müssen wir heute als generelles Problem der Gesamtbevölkerung ansehen. Ist klar, wenn eine Krankheit dazukommt oder so, dann wird es dann sicher noch mal ein bisschen schwieriger individueller.
Ja, das sind ja die beiden Stoffe, sage ich mal, die gerade für Veganer quasi Pflicht sind, ja, zu supplementieren. Aber du sagst jetzt, es ist eigentlich die ganze Bevölkerung.
Ja, also auch beim Nicht-Veganer ist Vitamin D und Omega 3 oft an der Grenze. Ja, das ist halt einfach, dass unsere Präparate das nicht mehr hergeben. Also Präparate, die Lebensmittelpräparate sozusagen, es nicht mehr hergeben und so viel Fisch dann auch nicht mehr gegessen wird.
Ja, und das sind ja wirklich Zink, Selen, Omega-3, B12, Magnesium. Das sind ja ganz, ganz entscheidende Stoffe. Da werden wir jetzt noch so ein bisschen drauf eingehen, die wirklich fundamental wichtig sind. Das ist jetzt nicht so irgendwie, ja, wir haben, einen Bohrmangel in der Bevölkerung, das jetzt vielleicht nicht so eine entscheidende Rolle spielt, weil diese Stoffe, gerade Zink und Magnesium beispielsweise, sind in hunderten von enzymatischen Prozessen involviert, die dann einfach nicht ablaufen, unter anderem Entgiftungsprozesse.
Ja. Das sind nicht Spurenelemente, die man zwar auch irgendwo braucht, aber halt mehr so, naja, sondern das sind ganz real in den wichtigsten Abläufen, nicht nur Entgiftung, auch in ganz anderen Abläufen, notwendige Hilfssubstanzen. Mhm.
Führt das auch dazu, dass so diese Normwerte, also wenn man jetzt Labor macht, eine Vollblutanalyse, dann hat man immer so zu viel, zu wenig Normbereich, der grüne Bereich, führt das dazu, dass auf der Dauer, dass diese Werte halt immer von, wenn die ganze Bevölkerung quasi da im Mangel ist oder ein großer Teil, dass quasi diese Normwerte irgendwo dann auch eine Repräsentation von diesem durchgehenden Mangel quasi sind und eigentlich zu niedrig angesetzt sind?
Es gibt zumindest Tendenzen dazu, dass man eher in Fachgesellschaften hingeht, Normwerte breiter, also größer auszudehnen, also auch weiter unten zu tolerieren, um psychologisch den Menschen nicht darzustellen, dass alle krank werden sozusagen. Also hat es auch ein schönes Beispiel beim Blutdruck gegeben. Heute gilt eben 130 zu 85 als normaler Blutdruck und ein Puls von 80 gilt als normal. Physiologisch müssten wir sagen, ist 100 zu 60 normal und ein Puls von 60 wäre normal. Wenn wir das aber ansetzen, sind 95% aller Menschen zu hoch. Also man muss das manchmal auch so ein bisschen aus sozial-gesundheitspolitischen Sichten sehen, dass Normwerte leider tatsächlich eher korrigiert werden, um weniger Statistik zu erzeugen, was natürlich nicht wirklich sinnvoll ist.
Ja, sollte man demnach sich, wenn es jetzt so einen Wert, sage ich jetzt mal, gibt es einen grünen Bereich für Magnesium, sollte man mal schauen, dass man da irgendwo eher so ans obere Ende kommt.
Ja, wir reden von individualisierten oder im spezifischen Falle krankheitsspezifischen Zielwerten. Das heißt, man muss eigentlich die Normwerte so als grobe Richtlinie sehen, muss aber dann ganz individuell von Fall zu Fall wie so eigene Normwerte für diesen Fall festlegen. Also wenn jemand eine Chemotherapie bekommt, dann ist der Normwert für Selen ein anderer als jemand, der nichts hat. Und wenn man Rheuma hat, ist es auch wieder ein anderer. Wir müssen also eigentlich so diese sogenannten Normwerte für jeden Patienten wie neu festlegen, in welchem Range die liegen, aber tendenziell schon eher am oberen Level als am unteren Level orientieren.
Okay. Dann lass mal so ein bisschen so, unser Projekt ist jetzt für das Gespräch so ein bisschen durch die ganzen Mikronährstoffe durchgehen. Lass mal vielleicht mit den Mineralstoffen anfangen. Vielleicht mit Magnesium, Zink, da einfach mal so die wichtigsten rausgreifen.
Also wie gesagt, die Mineralstoffe, das sind vor allem Kofaktoren. Also du hast Zink schon erwähnt, das ist ein wichtiger Faktor in ganz, ganz vielen Enzymen. Enzyme sind wiederum chemische Substanzen, die Reaktionen besser ablaufen lassen. Und jetzt gibt es eben verschiedene Enzyme. Und wenn man jetzt als Entgiftung auch mal freie Radikale nimmt, also das sind auch Elemente, Sauerstoffradikale zum Beispiel, die aus dem Körper entfernt werden müssen. Der Abbau dieser freien Radikale läuft über bestimmte Enzyme. Und da gibt es eben eine Superoxiddismutase, so heißt dieses Enzym. Das ist zwingend zinkabhängig. Und da gibt es eins, wo Glutathion eine Rolle spielt, das ist zwingend selenabhängig. Wir haben also vor allem Zink und Selen sind die beiden zentralsten Mineralstoffe, die als Kofaktor wirken, damit überhaupt diese Prozesse ablaufen. Magnesium ein ähnliches, auch Magnesium ist Bestandteil von Enzymprozessen, die dann ablaufen. Also das sind so die drei Highlights, ist sicher Zink, Selen, Magnesium, weil sie als Hilfsfaktoren dienen. Selen hat aber noch eine spezielle Eigenschaft, ist deswegen so in der Ausleitung eigentlich an oberster Stelle zu sehen. Selen hat, wenn man es richtig macht, therapeutisch die richtigen Dosierungen und die richtige Form gibt, die Fähigkeit im Körper ein bestimmtes Eiweiß aufzubauen. Das Ganze heißt Selenoprotein P, also ein vom Selen abhängiges Eiweiß. Und dieses gebildete Eiweiß hat zum Beispiel die Fähigkeit, Metalle zu binden. Also mit dem kann man Schwermetalle biochemisch gesehen, könnte man sagen, chelatieren, also in eine Bindung bringen und damit zum Beispiel ausscheidungsfähig über die Blutbahn machen. Also nachher dann Niere oder so. Also Selen hat neben dieser Hilfsfunktion in den Enzymen noch eine eigene Funktion, wo man wirklich auch gezielt ein Stoffbild bauen kann, der ausleitet. Zink, Magnesium sind vor allem Stoffe, die helfen, dass andere Funktionen im Körper besser ablaufen und dadurch zum Beispiel Entgiftungen besser laufen, aber auch Regenerationen nach einer Entgiftung. Wenn ich jetzt einen Stoff aus dem Körper nehme, heißt das erstmal gut, der ist draußen. Vielleicht hat er aber eine Art Schaden hinterlassen. Und diesen Schaden wieder gut zu machen, braucht dann auch wieder Zink und Magnesium. Also es ist dann nicht nur für die Entfernung wichtig, sondern auch für das Wieder in Gang kommen der Körperfunktion. Und da spielen die drei mit eigentlich die wichtigste Rolle. Für mich steht Selen an erster Stelle.
Ja, und ich habe noch ein anderes Interview, wo wir uns praktisch explizit über Selen unterhalten. Und auch daher wissen wir, da sind wir auch massiv im Mangel in der Bevölkerung, gerade in Deutschland. Und das ist etwas, wir brauchen es ja auch sehr, sehr dringend für die Schilddrüse. Und da haben wir bundesweit ein Riesenproblem auch, was massive Konsequenzen für das ganze Leben, für die Stimmung hat, für den Energiestoffwechsel, vieles mehr. Übergewicht und so weiter. Das heißt, das ist wirklich wichtig. Und ja, du hattest gesagt, dass Selen baut dieses Selenoprotein P auf. Es wird ja oft auch davon gesprochen, dass Selen so ein Antagonist ist zu Quecksilber. Ist das schon diese Funktion oder ist das noch was anderes?
hat genau diesen Teil einerseits, das ist wirklich über das Selenoprotein und zwar jetzt genau tatsächlich auch unter anderem spezifisch auf Quecksilber geht. Die zweite Geschichte ist, dass es wirklich einen direkten Antagonismus gibt. Selen sitzt eben zum Beispiel in dieser Glutathionperoxidase, also in dem Enzym so als Zentralatom. Und Quecksilber kann jetzt das Selen aus diesem Atom wie rausnehmen und sich selber reinsetzen. Und wenn dann Quecksilber in diesem Molekül sitzt, funktioniert es nicht. Wenn ich jetzt genügend dosiert Selen gebe, dann nimmt es das Quecksilber raus und geht selber wieder rein. Da haben wir so die direkte antagonistische Funktion. So etwas Ähnliches haben wir dann auch bei Zink und Cadmium. Also es gibt viele so antagonistische Funktionen, wo ein Metall zum Beispiel, ein Schwermetall, einen solchen Stoff wie ersetzen kann, vice versa, aber glücklicherweise auch, und dadurch so ein bisschen direkter Antagonismus auf der chemischen Basis passiert.
Ja, das ist bei Zink, wäre das was?
Cadmium zum Beispiel, ja.
Und das andere, was war das andere?
Selen und Quecksilber sind auch noch wichtige
Geschichten. Nee, da war da noch was
drin. Blei, also das sind alles so Elemente, die nachher mit anderen Mikronährstoffen wie einen Antagonismus bilden. Deswegen ist eben auch in der Regel Sinn macht, nicht etwa nur eine einzige Substanz zu nehmen, sondern wirklich so mehrere Dinge zu kombinieren. Weil wenn ich nur Selen gebe, dann habe ich zwar den Antagonismus vielleicht aufgehoben, den anderen aber nicht. Also baut man in der Regel, und ich weiß ja auch nie im Detail immer alles, was ein Patient so beinhaltet. Mhm. Daher macht es eben Sinn, eine individuelle, sinnvolle Kombination zu wählen.
Ja, was wäre der Antagonist zu Blei?
Da ist zum Beispiel auch die Kombination aus Selen und Zink noch interessant und dann kommt Magnesium wieder in eine Rolle.
Mhm, okay. Gut, also das heißt, frei nach dem Spruch, wenn die Katze nicht im Hause ist, dann tanzen die Mäuse auf den Tischen. Genau. Wenn wir also einen Mangel dann haben, dann sind wir viel vulnerabler, viel empfänglicher dafür, dass sich Schwermetalle an ja, wichtige Stellen sozusagen setzen und ja, da die Funktion dann, also einerseits da Schaden erstmal anrichten, weil sie einfach toxisch sind, aber auf der anderen Seite auch die Funktion blockieren, weil jetzt einfach das Selen, das Zink nicht an der richtigen Stelle sitzt und dadurch einfach die Funktion quasi behindert wird.
Genau das, ja. Blei hat zum Beispiel auch noch eine Verdrängung von Calcium zur Folge. Also es geht dann, wie gesagt, auch noch weiter. Also da ist das ist eben nicht einfach nur so ein monokausaler Ansatz, sondern es schiebt sich eben dann auch noch in andere Geschichten hinein. Dann kann Kalium noch das Thema sein, wo dann auch interagiert. Also wir haben da so wirklich mal so die verschiedensten miteinander stehenden Interaktionen und man sagt eben heutzutage kompetitive Antagonisten. Also die streiten sich miteinander um irgendeinen Ort. Und da muss ich dann so ein bisschen was anderes machen.
Ja, ja, du hast gerade Kalium erwähnt. Was spielt das für eine Rolle im Organismus? Haben wir davon genug oder ist das ausreichend in der Bevölkerung?
Kalium ist in der Regel nicht so das große Problem an sich. Also wir haben jetzt nicht durch Lebensstil oder so in der Regel tiefe Kaliumbelastung. Das ist nicht so das Problem. Das Problem ist, dass Kalium in anderen Stoffwechselwegen drin ist und dadurch ausgeschieden werden kann. Also als Beispiel, ich habe einen Vitamin D- oder Magnesiummangel, dann wird Kalium vermehrt über die Niere ausgeschieden, als Folge sozusagen. Dadurch kann dann Kalium runtergehen. Oder ich habe Calciumverluste, wo über das Insulin laufen und dann läuft ein Kalium parallel. Oder ich habe Cadmium- und Quecksilberbelastungen, wo auch wieder das Kalium negativ beeinflussen. Also beim Kalium ist es jetzt nicht sozusagen ein ernährungsbedingter Mangel in irgendeiner Form, sondern das ist mehr ein Stoffwechselfolgemangel, wo ein Problem passiert. Also wenn man nichts Besonderes hat, dann hat man in der Regel keinen Kaliummangel. Aber sobald Sachen im Körper passieren, kann das als Folge dann stattfinden.
Mhm, okay.
Öfter sogar das Thema für Wadenkrämpfe als das immer wieder beschriebene Magnesium. Also die meisten, die Wadenkrämpfe haben, denken, die haben einen Magnesiummangel. Viele haben einen Kaliummangel und keinen Magnesiummangel. Ja. Magnesium ist das vielleicht zwar ein bisschen, aber war gar nicht die Ursache. Das sind so Sachen, wo das Kalium so ein bisschen unter Wert geschlagen wird, weil die Leute einfach fast gar nicht dran denken, weil im Alltag Kalium nicht so oft das Problem ist.
Ja, okay. Ja, wichtiger Hinweis, da kann man auf jeden Fall ausprobieren, entweder nachmessen oder das ausprobieren. Das muss nicht immer am Magnesium liegen, kann auch am Kalium liegen. Und es gibt auch Kombinationspräparate, Magnesium und Kaliumcitrat beispielsweise.
Genau.
Ja. Es gibt ja noch viele andere Mineralstoffe, wir müssen jetzt nicht über alle sprechen. Eisen wäre vielleicht noch interessant.
Ja, das ist natürlich ein Grundproblem, ist jetzt für die Ausleitung primär nicht als erstes ein Element. Es ist natürlich für andere Dinge wieder wichtig, denn ohne mit dem Eisenmangel funktioniert vor allem die Atmungskette der Mitochondrien schlechter. Wenn die Mitochondrien weniger ATP bilden, kann ich wiederum andere Entgiftungsprozesse aber schlechter ablaufen lassen. Also Eisen wäre jetzt so ein indirekter Entgiftungsunterstützer, wo also einfach die Voraussetzungen schafft, damit überhaupt eine Entgiftung chemisch ablaufen kann. Das ist Eisen zum Beispiel tatsächlich relativ wichtig. Da gibt es alles von Normalversorgung bis zu tief in der Tendenz, vor allem ein bisschen Ernährungsformen abhängig, kann das natürlich schnell mal in eine Schwäche kommen, wenn ich halt nur beispielsweise nur über pflanzliche Mittel, über pflanzliche Ernährung esse. Da dann ist die Aufnahmekapazität für pflanzliches Eisen ist bei uns Menschen begrenzt. Die ist nicht so gut wie eine Kuh, weil die kaut halt wieder. Und dann kann es mal zu Unterversorgung oder untere Levels von Eisen kommen. Deswegen auch das in eine Kontrolle gehört, wo man einfach im Blut mal nachmessen sollte, damit man weiß, wo stehe ich da jetzt. Es muss nicht immer die Müdigkeit sein, die da führt. Also man kann auch einen Eisenmangel haben, ohne dass man müde ist. Und deswegen kann man nicht immer nur sagen, ja, wenn ich nicht müde bin, dann habe ich ganz bestimmt keinen Eisenmangel, das stimmt nicht.
Okay. Ist das dann bei Vegetariern oder insbesondere bei Veganern eher ein Thema?
Also vegan ja. Vegetarier geht in der Regel noch. Vegan kann sehr, sehr knapp werden mit dem Eisen. Wir haben zwar schon Pflanzen, die Eisen enthalten. Die meisten kennen vielleicht Brennnesseln oder sowas. Das Problem ist, die Aufnahmefähigkeit von dem Eisen aus dieser pflanzlichen Quelle, die liegt bei etwa 10%. Das heißt, selbst wenn da relativ viel Eisen drin ist, es kommt nicht so viel bei uns an. Und dadurch ist es tatsächlich schwierig in solchen Konstellationen.
Ja, das ist ja generell das Problem von praktisch allen Pflanzen. Die Aufnahmefähigkeit. Plus wir haben ja viele, da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, zum Beispiel bei den B-Vitaminen. Bei den fettlöslichen Vitaminen, wir haben immer nur die Provitamine und nicht das, was wir eigentlich brauchen. Ja. Also wir haben Beta-Carotin in der Karotte von mir aus, aber das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen Retinol und das finden wir eigentlich nur in Tieren.
Ja, das ist ein großes Problem, dass in bestimmten Dingen einfach pflanzliche Nahrung halt begrenzt uns das liefern kann, was wir eigentlich bräuchten.
Ja, und die Umwandlungsprozesse im Körper, das Gleiche gilt auch für Omega-3. Da gibt es von mir das Leinsamen und Chiasamen, die hochgradig Phytoöstrogen sind nebenbei. Aber die Umwandlung liegt irgendwo bei 5%, wenn es gut läuft, in EPA und DHA, was wir brauchen, um unser Gehirn auszubilden, unser Nervensystem.
Das wird leider viel zu wenig beachtet, dass wir haben zwar irgendwas, was im Essen drin steht, das ist gar keine Rolle, ob Tier oder Pflanze, da ist irgendein Stoff drin. Das heißt noch lange nicht, dass dieser Stoff, so wie er da drin ist, für uns Menschen zu dem wird, was wir brauchen. Oft müssen wir den, wie du schon gesagt hast, umbauen, umwandeln, chemisch verändern. Das sind auch solche Enzyme. Und jetzt ist es halt einfach so, der Mensch ist nicht mehr wie früher. Vor, keine Ahnung, 1000 Jahren konnten wir das. Aber durch die ganze zivilisierte Degeneration sind uns gewisse Abläufe einfach genommen worden. Da kann man jetzt drüber streiten, warum das so ist. Es ist einfach ein Faktum so, dass es so nicht mehr geht. Und dann kriegen wir da eben diese Umwandlung in die reale Wirkform. Und du hast genau schon die wichtigsten erwähnt, Vitamin A, also Retinol und Omega-3. Kriegen wir einfach nicht hin. Da kann ich 1000 Sachen essen, so viel ich will, es klappt nicht.
Ja, fehlt noch Vitamin K. Das ist das Gleiche. Da haben wir K1 zum Beispiel in Grünkohl, aber wir brauchen K2. K2 kriegt man nur in fermentiertem Soja namens Natto. Das ist eigentlich die einzige Quelle. Das ist natürlich bei uns kein Mensch. Schmeckt auch nicht. Aber also das finden wir halt dann auch in, weiß ich jetzt gar nicht so sehr, die Quellen in Butter beispielsweise, in Leber wahrscheinlich. In Leber ist ja alles drin.
Ja, in Leber wieder auch, aber das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber das wäre natürlich in tierischen Quellen, weil es schon vorhanden ist. In höherer Menge vorhanden. Und eben, wir haben es eigentlich vor allem mit diesem fermentierten Soja zu tun, wo es, ja, da geht gut. Die Japaner essen das regelmäßig. Naja. Es hat die höhere K2-Spiegel und deswegen übrigens keine Osteoporose, nicht weil sie keine Milch essen.
Ja, die essen ja auch Algen, auch die Koreaner beispielsweise, und Algen enthalten sowohl Jod als auch Selen, wo wir alle im Mangel sind.
Naja, das ist natürlich eine gute Quelle, absolut. Ja,
ja, okay. Dann lassen wir die Mineralstoffe mal Mineralstoffe sein. Die sind auf jeden Fall super wichtig und ist, glaube ich, schon klar geworden. Die haben entweder direkte Entgiftungsfunktion oder zum Beispiel bei Eisen hast du gesagt, ATP-Produktion in den Mitochondrien. Wenn wir keine Energie haben, dann kann der Körper auch nicht mehr entgiften. Weil Entgiftung ist nie Priorität. Das ist immer irgendwo hinten dran. Das heißt, wir brauchen auch Regenerationsphasen in dem Sinne. Also wir müssen im Parasympathikus sein, wir müssen gut schlafen, wir müssen einfach mal uns auch mal entspannen, wir müssen auch mal nichts essen und also nicht 100 Mal am Tag sich irgendwas reinschieben, dass der Körper überhaupt sagt, okay, jetzt habe ich hier einen schönen Moment, jetzt mache ich mal ein bisschen Hausputz, jetzt kümmere ich mich mal um die Entgiftung. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, natürlich passiert immer ein bisschen was, aber wenn ich vom Tiger verfolgt werde, dann kommt keine Entgiftung zustande. Und das ist ja eher bei uns Dauerzustand durch den Stress.
Das heißt, Entgiftung keine Realität. Was soll das? Also muss der Körper sie runterfahren. Das ist genau das.
Ja. Auch körperlicher Stress durch EMF, durch die Gifte an sich schon bereits. Ja. Und ja, viele andere Dinge, die dann noch einprasseln sozusagen.
Und unsere Gesellschaft besteht ja fast eben nicht mehr aus Pause, sondern nur noch aus Leistung. Und wo soll der Körper dann seine Ressourcen hernehmen? Das ist ein ganz großes Thema. Ja.
Also Mineralstoffe geht nicht ohne, brauchen wir, da müssen wir uns mit versorgen. Kleiner Tipp von mir, die Knochenbrühe ist eine der günstigsten Möglichkeiten, sich mit Mineralstoffen zu versorgen. Warum? Die sind alle in den Knochen drin. Es muss natürlich, müssen Knochen von Tieren aus Weidehaltung sein, ansonsten kann es da Belastung geben, beispielsweise Blei und so weiter. Das sollte man aber sowieso machen, den Tieren zuliebe, sich selber zuliebe. Also die Knochenbrühe kostet praktisch nichts. Also ich kriege meine Knochen eigentlich immer umsonst,
Ja.
inklusive Markknochen, also Markessig
Ja,
roh. Da sind natürlich auch wieder ganz viele tolle Sachen drin, sehr, sehr hochwertige Fette und auch ein paar tolle fettlösliche Vitamine. Die Knochenbrühe, die macht man sich einfach selber. Ich lasse sie persönlich 48 Stunden lang auskochen mit ordentlich Apfelessig. Und man kann das, also bei dicken Rinderknochen sieht man es nicht. Aber wenn ich ein Hühnchen nehme, das mache ich nicht so oft, aber weil ich im Moment nicht an die Karkassen komme und das Hühnchenfleisch interessiert mich nicht so sehr, deswegen mache ich das nicht. Aber vorher hatte ich Zugang, wo ich vorher gewohnt habe, zu den Karkassen. Das heißt, die habe ich umsonst bekommen. Bio-Karkasse, also Karkasse heißt die Knochen sozusagen. Und das schmeckt erstmal unfassbar gut, muss man nichts reintun, schmeckt perfekt, mag jeder. Und da gehen die ganzen Knochen nach spätestens 48 Stunden, sind die weg. Ja? Um mal zu veranschaulichen, wie durch dieses saure Milieu mit dem Apfelessig wirklich die Mineralstoffe sozusagen aus den Knochen rausgezogen werden und in dem Fall bei diesen dünnen Dingern, bis sie wirklich gar nicht mehr da sind. Und ja, das ist einfach eine sehr, sehr hochwertige Mineralstoffquelle und führt auch dazu, vielleicht, sorry, wenn ich so lange rede, aber das ist ein. Es wird ja oft von Übersäuerung auch gesprochen. Und Übersäuerung hat mit Mineralstoffen zu tun. Da haben wir gesagt, naja, aber wer jetzt zum Beispiel tierisches Protein isst, der übersäuert dann. Das tut er dann, wenn er sich keine Knochenbrühe dazu macht, weil ansonsten nämlich dieses Verhältnis der Mineralstoffe nicht stimmt. Aber wenn man die Knochenbrühe macht, dann hat man sehr, sehr viel Mineralstoff, also basische Mineralstoffe sozusagen, und dann hat man dieses Problem nicht. Gut, dann lass uns mal zu den Vitaminen kommen, hauptsächlich vor allen Dingen die B-Vitamine. Da sagtest du schon, B6 wäre nicht so ein Problem, weil das auch oft, das ist ja auch wirklich tatsächlich in allen möglichen Supplementen und so auch drin. Ich habe mal versucht, einen zweiten HPU-Test zu machen. Einen habe ich schon gemacht. Und da muss man dann, weiß ich nicht, wie viele Wochen vorher darf man kein Vitamin B6 zu sich nehmen. Und das ist also. Dann muss ich aufhören zu supplementieren, weil es ist überall drin. Wofür brauchen wir denn B6? Warum ist das denn überall drin?
B6 ist eigentlich eines der wichtigsten B-Vitamine, weil es eben auch in weiß der Teufel was 300 verschiedenen Kofunktionen sitzt. Also auch das hat ganz, ganz viele Kofunktionen in der Neurotransmittersynthese, in Enzymen, im Vitamin-D-Stoffwechsel. Also überall, wo im Körper irgendwas umgebaut wird, wird letztendlich Vitamin B gebraucht oder vor allem B6, aber die anderen B-Vitamine auch gebraucht. Insofern gibt es fast nichts, wo nicht mit dem B6 zusammenhängt. Und weil das so ist, gab es dann sehr oft Diskussionen, dass, ja, oh Gott, das ist so wichtig. Jawohl, da haben wir bestimmt zu wenig von. Und deswegen ist es mittlerweile in allen B-Komplexen teilweise auch sehr hoch dosiert drin. Wir messen B6 auch. Und ich habe in den letzten 10 Jahren nicht einen einzigen Patienten gesehen, der mal unter B war. Aber viele Patienten, die sogar toxisch im B6 sind. Also der B6-Spiegel sollte so um die 100 im Blut sein. Viele Patienten haben 800, 900.000. Und da wird B6 sogar neurotoxisch. Also da kann sogar das Gegenteil passieren, dass aus einem vermeintlich gesunden Element sogar ein giftiges Element wird. Aber ansonsten wäre es wichtig, es ist ein Hilfsfunktion, kann man sagen, ist allgemein eigentlich alle B-Vitamine sind unter anderem in ganz, ganz vielen Wegen, Mitochondrien, Enzyme, Entgiftung, Aufbau, Proteinsynthese, Neurotransmittersynthese, irgendwo in irgendwelchen Schritten als Hilfsfunktion, als unersetzliche Hilfsfunktion eingebaut und sind deswegen auch so elementar wichtig in der Gesamtfunktion des Körpers. Wenn man die Ausleitung speziell anschaut, dann weiß man zum Beispiel, dass B1 oder und B6 gezielt bei Blei sehr, sehr gute Effekte haben. Also ich kann mit B1 und B6 entsprechend dosiert, vor allem B1 muss so um die 100 Milligramm dosiert werden, gezielt Blei antagonisieren, respektive aus dem Körper ausscheiden. Gibt es einzelne schöne kleine Studien, wo man den Bleigehalt nach Gabe von Vitamin B1 gut absenken konnte. Da sind sie sogar direkt nutzbar. Ansonsten sind sie auch wieder eben als Kombination, weil sie in solch unglaublich vielen Enzymkomplexen eingebaut sind, zu nutzen.
Okay, also da auch wieder sehr, sehr vielfältige Einsatzmöglichkeiten sozusagen im Körper und auch direkte Entgiftungsfunktionen. Mein Stand war eigentlich so, dass man bei B-Vitaminen nicht viel falsch machen kann in dem Sinne, dass die ausgeschieden werden, wenn sie, du sagst jetzt Toxizität, mein Stand war, dass die einfach ausgeschieden, also jedes Plus sozusagen ausgeschieden wird.
Grundsätzlich ist das so, B-Vitamine sind wasserlöslich, das ist der Unterschied zum Beispiel zu Vitamin D oder auch A, wo wirklich in dem Sinne im Fett gespeichert, akkumulieren und dadurch toxisch werden können. Das ist bei den B-Vitaminen so. Das Problem ist eben die dauerhafte Zufuhr. Also das Problem ist nur das, wenn ich die ganze Zeit Vitamin B aber zu mir nehme, dann komme ich und eben mehr als die Ausscheidung zu mir nehme, dann wiederum komme ich trotzdem in eine durchaus bis Intoxikation reichende Werte. Das Schöne ist, sobald ich die Zufuhr stoppe, geht es dann relativ schnell wieder raus. Also der Unterschied ist, es ist dann nicht längerfristig im Körper, was bei Vitamin D passieren könnte, sondern wenn ich die Zufuhr stoppe, geht es auch wieder runter. Das Problem ist eigentlich nur diese elende Zufuhr über viel zu hohe Dosierung. Und das kann wirklich bis zu Nervenstörungen, Neuralgien, was oftmals ist, so ein Augenzucken, wo die meisten Menschen so als nervöses Augenzucken kennen. Da gibt es Fälle, wo das nur eine Überdosierung von B6 war. Deswegen gehört das in die Differentialdiagnose von sowas rein, dass man mal den B6-Spiegel misst. Das ist teilweise wirklich abstrus, welche Dosierungen in B-Komplexen enthalten sind. Vor allem in amerikanischen B-Komplexen sind teilweise aktives B6, sogenannte P5P, 100 Milligramm. Wenn ich das jeden Tag einnehme, dann bin ich innerhalb von einem Monat locker in der Toxizität als für B6. Durch die tägliche Einnahme.
Ja, okay. Ich habe gerade auf mein eigenes Präparat geschaut, da sind 10 Milligramm drin.
Das ist in der täglichen Dosis, aber alles über 50 muss man echt aufpassen bei kontinuierlicher Einnahme. Es braucht auch kein Mensch so hoch. Und dann ist natürlich noch B12, das kennen die meisten schon irgendwo, aber B12 ist jetzt wiederum ganz, ganz entscheidend. Als erstes natürlich antioxidativ wird, das machen andere B-Vitamine natürlich auch. Und wieder das Gleiche, das ist ganz, ganz zentral für die Entgiftung deswegen notwendig ist, weil es wiederum in der Energieproduktion eine große Rolle spielt. Es wirkt auch noch, gibt es eine neuere Studie, sogar antientzündlich, es wirkt gegen diesen berühmten mitochondrialen nitrosativen Stress, der da eine Rolle spielt. Aber es entsorgt uns natürlich auch von freien Radikalen und deswegen spielt auch gerade B12 sehr, sehr zentral mit. Das ist auch für die, wenn man so will, Entgiftung vom Hummelsystem zuständig, neben B6 und Folsäure. Also da sieht man wieder, wir haben überall die B-Vitamine als wesentlicher Bestandteil von Entgiftungsreaktionen und in einzelnen Fällen sogar als direkte Entgiftung, aber häufig sind sie wieder integriert, bis zuletzt auch hier in die mitochondriale Funktion. Und B12-Mangel ist wiederum auch etwas, wo man häufig sieht, wir sind wieder bei den Ernährungsformen, bei streng pflanzlicher Ernährung praktisch immer B12-Mangel, sieht man regelmäßig sehr, sehr tiefe B12-Werte, weil es aus Pflanzen fast gar nicht aufgenommen werden kann. Oder der Verbrauch ist extrem hoch. Wenn ich sehr viel Leistung bringe, Stress, geistige oder auch körperliche Leistung, dann habe ich einfach einen hohen B12-Umsatz, den ich auch bei normaler Ernährung nicht immer sicherstellen kann. Und deswegen ist B12 durch den Verbrauch vor allem ein großes Thema unserer Gesellschaft.
Okay. Da wir also gerade bei so einem Rundumschlag ist, sollen wir kurz mal das Thema Polymorphismen ansprechen, ja. Weil da das hängt ja auch mit den B-Vitaminen ja. zusammen. Ja.
Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema in der Breite, nicht nur in der Ausleitung, aber natürlich erst recht in der Ausleitung. Das sind sogenannte Polymorphismen oder auch Genpolymorphismen. Das heißt, bestimmte Dinge, die bei uns Menschen so sind, können eben durch Umwelteinflüsse als Hauptthema verändert sein. Also ich habe eine bestimmte Gen Struktur, da gibt es aber verschiedene Formen. Man könnte sagen, ein rotes, ein blaues und ein gelbes. Und das Gelbe arbeitet richtig gut, das Blaue so wenig und das Rote minimal. Und jetzt ist eben nicht bei jedem Menschen diese Enzymausstattung genetisch gesehen genau die gleiche. Es gibt eben Leute, die sagt man auch, die sind sogenannte Fast Metabolizer, also gibt auch das, die entgiften viel schneller als normal. Und da gibt es eben Slow Metabolizer, die entgiften weniger schnell als normal. Das gibt es dann auch noch in einzelnen Untergruppen. Das muss dann nicht für alles immer gleich sein. Den sagt man Polymorphismen, also unterschiedliche genetische Strukturen, die Auswirkungen auf Enzymwirkungen haben. Wenn ich ein Slow Metabolizer bin, dann entgifte ich schlecht. Das ist unter anderem dann wichtig, wenn man Medikament nimmt, weil dann die Dosis unkontrolliert ansteigt. Bin ich hingegen ein Fast-Metabolizer, dann entgifte ich doppelt so schnell, was wiederum auch doof sein kann, weil nämlich dann eine Substanz, die ich nutzen will, schneller entsorgt wird und damit nicht mehr so gut wirkt. Es hat also beides nicht unbedingt immer Vor- oder Nachteile, sondern je nachdem, was ich gerade mache oder will, kann beides ein Problem werden. Also
ja gut, mit den Substanzen, das könnte man ja korrigieren dann in dem Sinne. Ne? Ja,
dann kann also es sein, dass je nach Polymorphismus es notwendig ist, durch Selen oder durch ein B-Vitamin oder ähnliches, diese Schwachstelle, die da ist, zu konterkarieren oder zu optimieren, zu verbessern, zu regulieren. Das ist genau das Thema. Aber das muss natürlich, das kann nur individuell passieren. Das heißt, da kann ich nicht sagen, boah, der Patient hat so einen Polymorphismus. Wenn ich es nicht gemessen habe, weiß ich es ja nicht. Das heißt, da ist es dann in so einer Fragestellung zwingend notwendig, eine gewisse Diagnostik zu machen, um diese Polymorphismen festzustellen und dann eben adäquat unterstützen zu können, dass ich eine Schwachstelle verbessere oder zu viel nach unten bremse.
Ja. Okay. Ja, also ich habe ja selber eine ordentliche Belastung mit Schwermetallen gehabt. Teilweise habe ich sie noch, bin da gerade auch nochmal richtig intensiv dran. Das ist hier auch im Kongress als Tipp sozusagen aufgetaucht, das kannte ich noch nicht. Bei mir ist es so, dass ich Kaffee extrem langsam metabolisiere. Das heißt, es ist wirklich was schon albern. Also ich kann morgens um 8 einen Kaffee trinken, das ist okay. Trinke ich 2, kann ich nachts nicht schlafen. Also wenn ich dann um 10 oder was ins Bett gehe, dann habe ich damit ein Problem. Das heißt, das sagte der Kollege, das wäre eigentlich ein Hinweis darauf, dass meine Entgiftungsfunktionen halt schlecht sind. Und das steht ja auch anzunehmen, denn ansonsten hätte ich so viele Giftstoffe nicht akkumuliert. Zusätzlich habe ich noch eine HPU. Vielleicht können wir HPU und MTHFR als zwei Polymorphismen kurz mal rausgreifen, um zu sehen, was das mit den B-Vitaminen zu tun hat.
Ja, also das ist genau so ein Thema, gerade MTHFR, da geht es um den Folsäurezyklus, genau gesagt, um den Folsäure-Metabolismus. Folsäure ist ein B-Vitamin, ist klar, da passieren aber ganz viele Dinge. Und es gibt so einen Bereich, wo eben gerade die Folsäure eine Rolle spielt, wo dann letztendlich auch das Homozystein eine Rolle spielt, also da laufen in einer Kette, wie in einem Art Kreislauf, hintereinander geschaltete chemische Reaktionen ab, wo die Folsäure oben reinkommt und dann wird das nachher umgebaut, entsteht so ein, man könnte sagen, die aktive Folsäure, das heißt der Methyltetrahydrofolsäure, also das ist eine andere Form, die ist eben chemisch umgebaut worden. Und dieser Umbau, der benötigt eben Enzyme. Und wenn jetzt eben so ein Genpolymorphismus vorliegt, dann kann diese normale Folsäure nur schlecht in diese aktive Folsäure transferiert werden. Die brauche ich aber nachher für den Abbau vom Homozystein und so. Und dann entsteht zum Beispiel eben dadurch ein zu hohes Homozystein, was an sich eben eine Art von, naja, Gift, nennen wir es mal Belastungsstoff ist. Und wenn jetzt eben dieses Polymorphismus vorhanden ist, dann muss ich entweder deutlich mehr normale Folsäure geben. Das ist die eine Variante. Oder die andere Variante, ich ersetze eben in der Supplementation diese normale Folsäure bereits durch die aktive Folsäure. Ich nehme einfach ein anderes Folsäure-Derivat ein und umgehe damit diesen Polymorphismus. Also wenn ich den habe, habe ich einfach eine Schwäche, dass der Körper gewisse Dinge nicht tun kann. Und dann muss ich dem helfen durch noch höhere Gabe oder vielleicht sogar noch besser durch die Gabe von aktiver Folsäure. Dann nehme ich in diesen Schritt ab, den er nicht so gut machen kann. Den Polymorphismus selber kann ich nicht groß verändern, aber ich kann die Auswirkungen verändern.
Wie viele Menschen haben sowas in etwa?
Das ist leider noch zu wenig untersucht. Man macht zu wenig diese Tests. Ja. Man schätzt momentan, aber es ist eben Dunkelziffer, man schätzt, dass das locker 10-15% sein könnten, vielleicht sogar mehr. Aber es ist, um das zu wissen, müsste man so eine repräsentativer Test machen in einfach so einer Bevölkerungsgruppe. Und diesen Test machen wir praktisch nie, wenn ich gesund bin, sondern vielleicht, wenn ich was habe. Man müsste aber bei Gesunden messen. Deswegen ist das zurzeit noch relativ schwierig einzuschätzen. Aber sicher so um die 10% halte ich für normal.
Und da misst man dann einfach das Homozystein?
Eigentlich, als erstes misst man das Homozystein. Jetzt ist das dann von mir aus hoch. Und wenn man dann den Verdacht hat, allenfalls durch Gabe von normalem Folsäure, da passiert gar nichts oder so, dann wäre es die Idee, diesen Polymorphismus. Das ist so ein Gentest, den man mit Wattestäbchen schilfert man so ein bisschen Schleimhaut vom Mund ab und darin kann man das testen, dieses Gen auf diesen speziellen Polymorphismus.
Ja. Ja, okay. Vielleicht noch wirklich in Kürze HPU kurz erklärt.
Ja, das ist auch eine Stoffwechselstörung in einem letztendlich Eiweißabbaustoffwechsel, wo dann so purine Ribonukleinsäuren entstehen. Und dadurch entsteht eben ein Pyrol. Und dieses wird nicht genügend abgebaut. Und dieser Stoff kann dann zumindest potenziell wiederum Zink und B6 zum Beispiel binden. Und wenn das also zu viel davon ist und es bindet, dann könnte man da mal ja, und das dann die ganze Zeit ausgeschieden wird, kann man nach vollziehbarerweise herleiten, dass dann ja ein höherer Ausscheidungs- und man kann auch sagen Verbrauch da ist. Und wenn dann die Zufuhr halt nicht stimmt, dann kann es ja dadurch einfach indirekt zu einem Mangel kommen. Und dann muss ich wiederum diesen Mangel ausgleichen und dann muss ich noch Mangan dazugeben, damit die Systeme wieder funktionieren. Also auch da kann man nicht unbedingt immer die Ursache beseitigen, aber das Problem der Ursache beseitigen und dann ist es nicht so wichtig, dann habe ich es eben doch nicht.
Genau. Das kann man mit einem einfachen Urintest messen. Bei der HPU gibt es zwei Probleme. Das ist eine Entgiftungsstörung und das heißt, wir haben hier einfach eine Akkumulation von Giften. Ein anderer Grund, warum ich so belastet bin und ich hatte 6 Jahre chronische Müdigkeit, das hat natürlich damit zu tun. Und auf der anderen Seite die Folgen des Mangels von Zink, Mangan und eben Vitamin B6. Und da sind wir jetzt schon. Wissen wir jetzt schon, das ist keine gute Idee. Und auch da bräuchte man eben zum Beispiel die aktive Form von Vitamin B6, P5P und halt eben eine höhere Zufuhr von Mangan und Zink. Alles übrigens bei mir im 360 Vital mit drin. Ja, also das sind auf jeden Fall große und wichtige Felder. Gibt es noch andere Vitamine, die du ansprechen möchtest, die eben vielleicht auch mit der Entgiftung ein bisschen was zu tun haben?
Von den Vitaminen, also nur noch, dass ich es auch nochmal erwähnt habe, weil das wird auch so ein bisschen immer wieder zu wenig betrachtet. In der Leber passiert ja die Entgiftung in sogenannten zwei Phasen, Phase 1 und Phase 2. Und auch da ist so ein Punkt, man muss immer sehen, dass wenn man eine Entgiftung macht, ich sicherstellen muss, dass beide Phasen der Leber aktiv werden. Nur die erste Phase der Leber aktivieren, könnte ich sogar eine Vergiftung letztendlich mit sich bringen, sondern noch wichtiger ist die Phase 2. Zum Beispiel ist für die Phase 2 unter anderem eben auch die B-Vitamingruppe, vor allem B5, zum Beispiel wichtig, weil mit B5 Acetylierung und Methylierung, zweite Schritte, gesteuert werden. Aber natürlich auch noch andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Und deswegen ist es relativ entscheidend, auch da die Leberentgiftung im Gesamtsystem zu schützen. Da langt es nicht einfach nur einen Bitterstoff zu geben, weil der im dümmsten Falle sogar nicht selektiv 2, sondern vielleicht sogar 1 aktiviert. Also auch da haben wir so eine biochemische Unterstützung. Andere Stoffe sind vor allem Aminosäuren. Da spielen natürlich die schwefelhaltigen Aminosäuren eine ganz, ganz große Rolle. Alles, was mit Schwefel zu tun hat aus der Natur, ist ganz allgemein gesagt entgiften. Schwefel ist unser wichtigste eigentliche Entgiftungssubstanz. Da haben wir natürlich Methionin, Cystein, vielleicht mein persönlicher Liebling ist Taurin. Das ist so das breiteste Entgiftungssystem. Und Alpha-Liponsäure. Alpha-Liponsäure ist zwar keine klassische Aminosäure, aber auch so ein Säurederivat. Und Alpha-Liponsäure ist wahrscheinlich so die interessanteste Entgiftungsmöglichkeit, vor allem für Metalle, die wir im Körper haben. Alpha-Liponsäure alleine kann praktisch alle Schwermetalle chelatieren, binden und ausscheiden. Nebenbei antioxidativ, dann für die Mitochondrienfunktion wichtig. Daher steht für mich so im Entgiftungskonzept Alpha-Liponsäure an der ganz obersten Stelle. Relativ gut gefolgt von Taurin. Taurin ist auch eine schwefelhaltige Aminosäure, hat auch eher so aktivierende Wirkung, Mitochondrien und Co. Bindet aber auch sogenannte Xenobiotika, also Fremdstoffe, nicht nur Schwermetalle, sondern auch andere Fremdstoffe und ist deswegen wunderschön zur weiteren Ausleitung geeignet. Methionin und Cystein sind klassische schwefelhaltige Aminosäuren. Ist auch so in Spargel und so anderen Elementen natürlich enthalten, sind auch solche Schwefelgruppen drin. Alles, wo irgendwo Schwefel ist, ist eigentlich ein ganz, ganz interessanter Ansatz in der Entgiftung. Und da haben wir natürlich noch so Glutathion und Co., wo dann eher auf die freie radikale Entgiftung übergeht.
Genau. Für Glutathion braucht man ja Cystein, Glycin und Glutamin. Übrigens alles, was du gesagt hast und das, was ich gerade gesagt habe, ist in 360 Glänz drin. Auch eben die Alpha-Liponsäure als Hauptentgiftungsstoff. Vielleicht kurz nochmal die Rolle von Glutathion erklären.
Glutathion ist ein ganz wichtiges Element. Es gibt auch die Glutathionperoxidase. Also das ist so eine ganz komplexe Reaktion, wo letztendlich eigentlich zentral freie Radikale, also hochaggressive chemische Moleküle, die gerade wieder nächste Reaktionen machen würden, entsorgt werden. Das ist zum Beispiel bei der Leber so, dass in der Phase-1-Reaktion der Leber ganz viele solche Radikale entstehen. Und die müssen dann in einer zweiten Phase zwingend abgebaut werden, damit da nicht zum Problem kommt. Und genau solchen Prozessen spielt unter anderem das Glutathion und das ganze Glutathionsystem eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Weiterhin ergeben sich aus dem sogenannte Methyldonatoren, dass da bestimmte Gruppen abgegeben werden, die wiederum für andere chemische Prozesse im Körper wichtig sind. Also Glutathion und der ganze Glutathionkomplex ist sehr, sehr zentral im ganzen oxidativ-antioxidativen Regelsystem.
Ja, okay, also das ist ein wichtiges Element in der Phase 2 der Leberentgiftung, Stichwort Glutathion-S-Transferase. Wie sieht es in der Zelle aus?
Auch, ich meine, die Mitochondrien erzeugen als Abbauprodukt freie Radikale. Das muss so sein. Das ist wie jedes Kraftwerk hat Abgase und Mitochondrien produzieren freie Radikale. Wenn ich die jetzt groß fördere oder die vielleicht sogar ein kleines Leck haben, also es droht immer eine Radikalenüberbelastung. Und auch hier haben wir natürlich gerade wieder die wichtigsten antiradikulären Mechanismen in dem Gebiet.
Okay. Wo wir schon bei den Aminosäuren sind, also Aminosäuren sind ja die Bausteine, die Legosteinchen sozusagen, aus denen wir die Proteine bauen oder auch die Peptide, wenn sie ein bisschen kleiner sind. Und zum Thema Proteine einfach, das ist so, da so ein bisschen eine Mission von mir, die Menschen dazu informieren, wie wichtig eigentlich Proteine sind, weil die sind in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen quasi in Verruf geraten. Und beispielsweise gibt es etwas, das nennt sich Transportproteine in verschiedenen Bereichen. Kannst du das mal erklären?
Die Rolle von Eiweißen ist tatsächlich mit die wichtigste überhaupt im Körper, weil sie eben wie das Gerüst überhaupt da sind. Also jetzt nehmen wir ruhig das schöne Beispiel Transportproteine. Ganz viele Stoffe, auch Vitamine oder auch Mineralien, die wir aufnehmen, ein schönes Beispiel ist auch Eisen zum Beispiel. Das kann nicht einfach so im Blut transportiert werden, weil es nicht wasserlöslich ist. Also das muss man wie an ein Schiff anbinden, mit dem Schiff erst dann auf dem Wasser. Und genau auch Hormone zum Beispiel. Und Transportproteine machen genau das. Die binden irgendeinen Stoff und bringen den dann als Transport übers Blut zum Beispiel, machen den wasserschwimmfähig, bringen ihn dahin, wo er wirkt, setzen ihn dann wieder frei und dann wirkt es. Auch Vitamin D. Es gibt das freie Vitamin D und das sogenannte transportgebundene Vitamin D. Also ganz, ganz viele Stoffe im Körper werden mit Hilfe von Eiweißen überhaupt erst verfügbar an anderen Stellen gemacht. Und wenn ich jetzt natürlich zu wenig Eiweiß zu mir nehme, dann fehlt mir genau diese Möglichkeit. Dann habe ich zwar vielleicht sogar das Vitamin da, aber ich habe nicht das Schiff, um es an die andere Stelle zu bringen. Und dann habe ich letztendlich einen Mangel in der Zelle, obwohl ich eigentlich genügend hätte. Wenn ich jetzt die ganze Zeit Vitamin zuführe, ändert das gar nichts. Dann erhöht sich zwar der Spiegel hier, aber nicht da. Das heißt, ich muss diese Verbindung mit erhärschen. Das sind Eiweiße. Wenn ich nicht genügend Proteine im Körper habe, versagt praktisch alles irgendwo. Und das ist in der heutigen Zeit durchaus ein Thema, ein ganz großes Thema in der Geriatrie, wo ganz viele alte Menschen, die vor allem in betreuten Einrichtungen leben, eben nicht genügend Eiweiß bekommen, weil es auch teurer ist. Also kriegt man eher Brot und Marmelade als Abendessen sozusagen. Und dann fehlen mir die Proteine und dann habe ich eben die wichtigsten Bestandteile für den Körper nicht. Und deswegen ist es so, dass wir sehr, sehr konsequent auf die ausreichende Proteinversorgung schauen müssen.
Ja, genau. Also Transportproteine brauchen wir, um bestimmte Stoffe im Körper zu transportieren, inklusive auch zu entgiften.
Ja, klar. Ja. Den Müll muss ich auch transportieren, ja.
Muss auch transportiert werden. Das heißt, das ist wieder etwas, was nicht optional ist. Es geht nicht nur um Muckis. Obwohl Muskelaufbau eine gute Idee ist, schreibe ich in meinem neuesten Buch drüber, wie man in jedem Zustand, in jedem Alter Muskeln aufbauen kann, ohne den Körper zu belasten. Denn die Muskeln sind letzten Endes ein Aminosäurenreservoir, das ist so eine Art, wie soll ich sagen, ein Speicher, auch wenn's, wenn ich wenn für schlechtere Zeiten, wenn ich mal zum Beispiel krank bin, eine Magen-Darm-Grippe habe, 3 Wochen im Krankenhaus liege oder so und dann dieses Essen da bekomme, dass ich dann noch genug Reserven sozusagen habe. Das ist auch wichtig fürs Immunsystem, letzten Endes für alle Systeme. Vitamin D hattest du angesprochen. Da geht es ja auch darum, das Vitamin D bindende Protein ist auch wieder ein Transportprotein, was wir brauchen, damit überhaupt das Vitamin D in die Zelle hineinkommt. Wenn das Vitamin D nämlich an der Außenseite der Zelle andockt, dann führt das zu Entzündungen. Kommt es rein, werden 2000 Gene aktiviert. Ja, also das ist nicht zu unterschätzen und deswegen ist auch sind Aminosäuren, ein wichtiger Bestandteil von meinem Entgiftungsprotokoll. Und das empfehle ich im Grunde genommen jedem, der nicht wirklich, der sagt, okay, also gibt Menschen wie ich zum Beispiel, die essen ohnehin ausreichend, mehr als also gut, eine gute Menge an Protein, aber viele Menschen machen das nicht. Und gerade wenn man auch krank ist, dann kann auch, wenn man sagt, ich möchte jetzt mehr Proteine zu mir nehmen, das kann auch erstmal eine Belastung sein, weil natürlich man auch Stickstoffabfälle hat. Ja? Und dazu kommt noch, dass einfach vielleicht die Magensäure nicht mehr so weit ist, die Bauchspeicheldrüse schwächelt. Und dann wird das Protein, auch wenn jemand vielleicht noch einigermaßen okay zu viel zu sich nimmt, dann nicht vernünftig abgebaut. Ne? Also da kann es einige Gründe geben, warum wir dann einen eklatanten Protein/Aminosäurenmangel haben.
Ja, ja, ja. Also das ist definitiv so und weil halt leider, alles hat ja immer zwei Seiten, aber bei den Proteinen wird oft vermeintlich eben nur die negative Seite beschrieben. Alles kann negativ sein, wenn man es falsch macht, aber Proteine haben eigentlich deutlich mehr Positives als Negatives.
Ja, ja, okay. Gut, gibt es noch Mikronährstoffe, die wir ausgelassen haben, die dir wichtig erscheinen?
Man kann auch Q10 natürlich so mit dazu nehmen. Q10 ist noch so das wichtigste fettlösliche Antioxidant, also auch wieder Entsorgung von freien Radikalen, aber natürlich auch wieder Mitochondrien, also mitochondrale Energiebildung, wo es eine große Rolle spielt. Vitamin A hast du schon erwähnt, das ist jetzt vielleicht nicht selber entgiftend, aber wiederum in anderen Prozessen ganz ein wichtiger Punkt. Vitamin D ohne Vitamin A funktioniert auch nicht richtig. Also es ist nachher eigentlich so ein Konzert. Also wir sagen ja, dass gerade die Mikronährstofftherapie in Gänze gesehen selten so eine einmal von einer Substanz mega hohe Dosis, sondern dass wir eigentlich eine vernünftige Zusammenstellung machen, eben wie das Menü. Ich gehe selten in ein Restaurant und esse einfach nur Erdbeeren, sondern ich esse dann noch das in der Vorspeise und im Hauptgericht und so dieses Menü aus den Mikronährstoffen für den einzelnen Patienten. Das ist eigentlich nachher die Kunst. Die Lösung kann nicht sein, einfach nur hochdosiert B-Vitamine zu essen und der Käse ist gegessen. Das kann nicht funktionieren, sondern ich muss wirklich bei jedem Patienten das Konzert dieser Stoffe versuchen, harmonisch abzurunden und nicht nur eine Substanz geben und damit meinen, den Menschen zu beeinflussen.
Ja, ja, ein B-Vitamin-Komplex, das wäre ja noch was, aber dann nehmen die Leute nur B12, vielleicht auch noch in der falschen Form. Und so weiter. Das heißt, ja, da das Ganze dann der Natur nach empfinden, wenn ich, egal welches Lebensmittel, ich eine Erdbeere esse, und du hast gesagt, das isst man ja nicht, aber auch da wären ja schon tausende von Stoffen.
Ach, sicher.
Und in einer komplexen Nahrung sind einfach, ja, tausende von Stoffen einfach drin, die wir in einer relativ niedrigen Dosierung sozusagen dann ständig bekommen. Also das ist wichtig. Q10 hattest du angesprochen, Coenzym Q10 für die Mitochondrien ist ein ganz, ganz wichtiges, wie sagt man, Vitaminoid?
Ja, genau. Sogenanntes Vitamin ist kein normales Vitamin, aber sowas Ähnliches.
Genau. Und spielt da eine wichtige Rolle mit Magnesium und vielen anderen Dingen wirklich im Energiestoffwechsel der Mitochondrien und wie ich eben schon mal gesagt habe, keine Energie, keine Entgiftung und so weiter. Ne?
Ja.
Okay, gut. Also ich denke, wir haben verstanden, alle Mineralstoffe, alle Vitamine sind wichtig. Ja. Ja, das greift ja alles ineinander und wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir uns über Nahrung natürlich, soweit es geht, uns da auf jeden Fall hochwertig versorgen. Klar, du sagst, das geht nicht mehr, aber nichtsdestotrotz, da kann man eine Menge machen.
Ja, das ist klar, ja.
Ja. Also wir haben ja im Pflanzenreich viele sogenannte Antinährstoffe. Ich möchte mal die Phytinsäure rausgreifen, die wir in Getreiden haben, die dafür sorgt, dass wir das Magnesium, das Kalium, was da drin ist, nicht mehr so gut aufnehmen können oder sogar so schlecht, dass man am Ende sozusagen quasi net negative hat. Also dass man weniger rausbekommt, als man reinbekommt. So in dem Sinne.
Also das ist so. Leider haben auch Nahrungsmittel oder Pflanzen oder Naturmittel nicht nur gesunde Inhaltsstoffe, das ist eben das. Und je nachdem, wie man gewisse Dinge macht und wie man sie isst, passiert dann auch anderes. Also das ist genau das. Und deswegen ist auch hier wieder möglichst breit eigentlich die Idee.
Ja. Dazu kommt noch, wenn man sich aus der konventionellen Landwirtschaft bedient, dann haben wir es da mit Pestiziden zu tun, beispielsweise Glyphosat von Roundup, Bayer, Monsanto. Und das ist ein Chelatbildner. das hat man entworfen, um Rohre zu reinigen. Das ist ein Rohrreiniger. Und dann hat man am Ende gemerkt, okay, wenn das da reinigt die Rohre und wenn es hinten rauskommt, macht es alles tot. Also ist auch ein Antibiotikum. Das tut man jetzt also auf die Äcker. Und das sorgt auch dafür, dass die Pflanze beispielsweise, also erstmal schon auf dem Niveau der Pflanze, dass die Pflanze die Mineralstoffe nicht mehr annehmen kann, weil sie jetzt an das Glyphosat gebunden sind. Was dann aber übrig ist vom Glyphosat, kommt in unseren Körper und bindet dann auch da wieder, neben vielen anderen Dingen. Da haben wir ein eigenes Interview zu. Also das führt dann halt auch dazu, wenn ich in der konventionellen Landwirtschaft einerseits durch die Pestizide sind schon mal weniger Mineralstoffe drin. Durch überhaupt Getreide ist keine besonders gute Idee, durch die Phytinsäure weniger Mineralstoffe. Dann kommt es dazu, dass wir seit 12.000 Jahren auf denselben Böden dieses Ganze betreiben und dann da die NPK-Dünger drauf tun, was so das Minimum ist, damit es überhaupt noch irgendwie wachsen kann. Das heißt, da ist aus dem Bereich, ich sage jetzt mal, konventionelles Getreide hat man einfach nichts zu erwarten.
Das ist so, ja. Also da ist fast leere Kalorienzufuhr, die ich da eigentlich betreibe.
Ja. Und das ist die Basis der Ernährung, der Ernährungspyramide für viele Menschen. Brot, gerade auch in Deutschland sind wir so stolz auf unser Brot und von mir aus Vollkornbrot. Aber das ist keine Nahrung in dem Sinne. Also nicht für unsere ganzen Körperkompartimente, für unsere Zellen, für unsere Mitochondrien, für unsere Entgiftungsfunktionen und so weiter.
Nein, zentral ist, dass wir den Menschen wieder beibringen müssen, dass man die Wertigkeit von Lebensmitteln auch wertschätzen muss. Und Wert hat auch was mit Preis zu tun. Wenn ich das Gefühl habe, ich will ein Brot kaufen für 1 Euro, dann kann das nicht eine Qualität haben, die man haben muss. Das ist einfach nicht machbar. Das muss auch einen entsprechenden Aufwand betrieben werden, solche Lebensmittel herzustellen. Und das muss ich bezahlen. Fertig.
Ja. Ja, also ich empfehle gar kein Brot, aber wer Brot essen möchte, dann empfehle ich beispielsweise Emma zu nehmen, ein Korn aus biodynamischem Landbau. Das ist ein nicht modifiziertes Urgetreide sozusagen, was einen schlechten Ertrag hat. Deswegen wurde es nicht kommerzialisiert und modifiziert und der Glutenanteil von 5% auf 50% erhöht und so weiter. Und das dann selber als Sauerteigbrot fermentieren, was das die ganze Situation auch nochmal entschärft und so weiter. Und dann, wenn es dann auch nicht übertreibt, dann hat man da ein vernünftiges Brot, das schmeckt hervorragend. Ja. Und da kriegt man dann noch vielleicht ein paar Mineralstoffe ab.
Ja, genau.
Aber auch das sollte nicht die Basis der Ernährung sein, sondern eher halt ja, Gemüse und tierische Produkte. Okay, dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, gönnen wir noch ein paar Minuten dem Thema Ozon-Eigenbluttherapie. Deine Bühne.
Das gehört für mich so zu den wichtigsten Grundlagen. Wir haben jetzt ganz vieles gesprochen, wir leiten aus, wir geben Stoff und so, das ist auch alles ganz normal wichtig. Damit das aber auch funktioniert, müssen wir eigentlich wiederum sicherstellen, dass auch das ganze vernetzte System Körper funktioniert. Wir sagen dem heute Regelmedizin, Regulationsmedizin, Regelkreise. Also ganz viele Dinge im Körper sind ja vernetzt und arbeiten miteinander. Und die Eigenbluttherapie ist mit die älteste Form der naturheilkundlichen Maßnahmen, genau solche Regelsysteme wieder ins Laufen zu bringen. Deswegen sagt man dem eben Regulationsmedizin. Also man nutzt das eigene Blut zur Therapie, also aus meinem Blut, das Blut des Patienten, wird für diesen Patienten ein Arzneimittel. Da gibt es die einfache Form, man nimmt es aus der Vene, spritzt gerade in Muskel. Das ist mehr oder minder fürs Immunsystem durchaus vernünftig. Da kann man einiges an Aufbau betreiben. Und dann gibt es da ein bisschen intensivere Versionen. Das sind jetzt zum Beispiel die Ozontherapien, also auch eine Eigenbluttherapie, nur wird es jetzt unterschiedlich. Der Unterschied ist, ich nehme Eigenblut ab, also 100 Milliliter etwa aus einer Vene. Und jetzt wird in dieses Blut Ozon hineingegeben. Ozon in der Luft ist eher ungünstig, das ist ein Reizgas. Aber Ozon im Blut verändert jetzt ganz viele Funktionen. Also das Blut wird dem Patienten wieder zurückgegeben über die Vene. Und das führt eigentlich jetzt zu ganz, ganz vielen Reaktionen des Körpers. Als erstes vor allem wieder die Regulationsmedizin. Regelmechanismen des Körpers laufen an. Und du hast es schon erwähnt, es geht eben in Richtung Parasympathikus. Die Ozontherapie und die Eigenbluttherapie stärken oder aktivieren den Parasympathikus. Das ist dieses Erholungs-, Ruhe-, Regenerations-, Reparationssystem des Körpers. Also über die Regelmedizin wird der Parasympathikus aktiviert. Ozontherapie kann je nach Dosis Immunsystem aktivieren. Das ist dann interessant, wenn ich eher geschwächt bin. Aber auch so eine Art Suppression ist vielleicht übertrieben. Runterregulieren, das wäre natürlich bei Entzündungen, Überreaktionen, Allergien. Das kann man also anhand der Dosis steuern. Das heißt, ich regel also auch Entzündlichkeiten, Antientzündlichkeiten. Es wirkt sehr gut gegen fremde Organismen, ob das jetzt Viren oder Bakterien sind. Wir haben eine direkte antivirale Kapazität. Und es wird so ganz allgemein eben der Gesamtstoffwechsel des Menschen in ein positives Regelsystem. Das heißt, die Ozontherapie im Sinne der Eigenbluttherapie ermöglicht eigentlich diese bessere Regeneration und die bessere Wiederaktivierung von Leistung. Also nicht selber direkt leistungsbringend, aber es hört indirekt dadurch, dass der Körper einfach wieder besser arbeitet, sich besser regeneriert, damit auch besser entgiftet letztendlich zu einer deutlich besseren Form. Und dann hat es noch ein Thema Immunsystem, wo wir natürlich gerade heute in der Zeit mit viralen Thematas, aber auch in der Onkologie bei Krebserkrankungen nicht falsch liegen, wenn wir unser Immunsystem auf einen etwas besseren Funktionslevel bringen. Das ist eigentlich so ein bisschen die Domäne der Eigenbluttherapien. Und da sind sie fast unersetzlich in ihrer Breite. Gleichzeitig war auch sehr, in dem Sinne, sanftere Medizin. Das ist nicht, weil ich den Patienten niederknüppel mit irgendwas, sondern einfach wieder diese Regulation wieder hinbringen, dass die Vernetzung im Körper besser funktioniert. Das ist so die Domäne der Eigenbluttherapie. Und in dem Rahmen auch Teil einer Entgiftungsbehandlung durchaus, wo halt dann der Körper wieder in den Funktionszustand kommt. Du hast es schon erwähnt. Entgiftung läuft nicht unbedingt immer an erster Stelle, sondern mehr dann, wenn wir die Luft dazu haben. Und sowas ermöglicht mir, in einen Entgiftungsstatus zu kommen. Dann muss ich aber natürlich sicherstellen, dass noch genügend Vitamine und so da sind, sonst geht das auch alles nicht.
Ja, okay. Ist das was man regelmäßig dann machen sollte oder könnte?
Also einerseits im Rahmen der Therapie, ja, da muss man bestimmte Mengen machen, so 6 bis 8 Behandlungen mal, damit überhaupt was passiert. Dann kann man es natürlich prophylaktisch machen, so im Frühjahr mal 3 oder im Winter mal 3. Und bei eher chronischen Krankheiten ist es vielleicht sogar so, wir haben Patienten, die kommen einmal im Monat immer wieder zu so einem kleinen Stoß ins Vegetativum, damit das Regelsystem aufrechterhalten bleibt.
Ja, okay. Was hältst du von der Rektalinsufflenz? Du hattest jetzt die Eigenbluttherapie angesprochen.
Ja, also da ist die eine Geschichte, wo das Blut mit Ozon versetzt wird. Der Nachteil ist, ich muss in die Vene hineinstecken, Blut rauslassen und. Eine durchaus vernünftige, machbare Alternative, wo eben genau diese Invasivität wegfällt, ist, dass Ozon über eine dünne Sonde rektal, also über den Enddarm zuzuführen. Dort wird es natürlich jetzt nicht mit Blut vermischt oder so, sondern wird jetzt reines Ozon gegeben. Das diffundiert durch die Darmwand, geht dann in die Blutbahn und führt letztendlich zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Da gibt es keine Studie. Ich würde sagen, vielleicht 10% schwächer, aber annähernd gleich. Also das kann man sagen, ist eine sehr vernünftige Alternative, vor allem für Kinder zum Beispiel, wo man nicht die ganze Zeit stechen will oder auch in anderen Konstellationen, wenn ich einfach nicht den venösen Zugang machen möchte. Es ist vielleicht auch nicht ganz so sehr stark reizend. Und da gibt es natürlich noch einen Nebeneffekt, wenn ich hier allenfalls Darmprobleme habe, leichte Entzündlichkeiten oder chronische Entzündungserkrankungen vom Darm, dann habe ich natürlich noch eine lokale Wirkung am Darm selber. Also eine sehr gute Alternative zur Blut-Ozon-Therapie, absolut.
Ja, es wirkt stabilisierend auf das Mikrobiom, was erstmal erstaunlich ist, weil es ist ja ein hochreaktives Gas. Es ist auch in Nu wird das zu Sauerstoff. Es ist also auch ein Sauerstoffdonator sozusagen, Geber. Ist aber hochreaktiv und oxidiert natürlich auch Dinge, eben auch Bakterien. Aber mein Stand ist von verschiedenen hochrangigen Kollegen, dass es trotz alledem positiv sozusagen, also scheinbar eher so die schlechten Bakterien irgendwie eliminiert und die guten da lässt. Ich mache das schon eine ganze Weile. Ich habe mir mal eine Maschine gekauft. Bitte keine E-Mails an mich schreiben, welche ich habe. Ich habe ein sehr professionelles Gerät mal damals gebraucht, von einem Arzt erstanden. Wäre also ansonsten so zu teuer. Es gibt in den USA oder Kanada gibt es Firmen, Longevity oder sowas. Eine beispielsweise fällt mir gerade ein. Da kann man dann so für $1,000 ungefähr eine Maschine kaufen. Das geht dann mit so einem Beutelchen. Man befüllt den Beutel. Hat man so einen Druckminderer, den braucht man sowieso. Und dann füllt man es in diesen Beutel und dann über den Beutel quasi mit einer kleinen Einlaufkanüle quasi hinten rein. Und damit kann man das relativ, ja, ist relativ preisgünstig, weil das hält ja dann ein ganzes Leben, sag ich jetzt mal. Als Therapieform ist es nicht schlecht. Ich wusste nicht, dass es nur 10% schwächer wirkt, weil ich habe mir gerade eine Bestellung gemacht, weil ich habe jetzt gerade gelernt, wie ich mir selber intravenös Infusionen legen kann. Experimentiere damit gerade von allen möglichen Dingen und habe mir jetzt gerade mal ein Kit bestellt für 10 Mal sozusagen, um das selber zu machen. Da stelle ich mir natürlich die Frage, ob sich das ganze, der ganze Aufwand lohnt, wenn es nur 10% mehr bringt, dann ist natürlich, ja, der Aufwand ist ja unfassbar.
Ich persönlich grundsätzlich bevorzuge schon die Blutgeschichte, weil wir eben noch diesen Eigenblutregulationseffekt haben. Aber man muss immer abwägen zwischen Aufwand, eben Stechen und allem drumherum. Auf den ersten Blick ist der Darm einfacher. Bei vielen Patienten ist die Vene doch ein bisschen einfacher. Also es ist immer so ein bisschen vom Handling her. Aber es ist rektal durchaus absolut vernünftig.
Ja, also für den Normalbürger, also dass jetzt jemand sich selber Infusionen hat, das habe ich mir jetzt gerade beibringen lassen, aus verschiedenen Gründen, aber das macht ja sonst kein Mensch. Da ist also rektal die Lösung und das ist eine tolle Sache. Ich habe mir das damals aus anderen Gründen gekauft, aber ich habe angefangen und ich hatte, ich kam aus Brasilien zurück, wohnte in einem Haus in Frankreich übergangsweise und da war es sehr staubig. Obwohl ich das ganze Haus geputzt habe, wie noch nie irgendein Haus in meinem ganzen Leben. Ich hatte eine Stauballergie und auch Katzenhaare. Und trotz einem unfassbaren Putz sozusagen, bin ich jeden Morgen aufgewacht mit wirklich der ganzen Nase voll, Augen verquollen und so. Und dann habe ich dieses Ozongerät gekauft, wie gesagt, aus anderen Gründen. Habe es ungefähr einen Monat eingesetzt und dann war das weg. Also sagen wir mal 95% reduziert. Also ich konnte mich plötzlich auf, da war so ein Sofa, das war das Einzige, was ich nicht reinigen konnte, weil es einfach unfassbar staubig war. Ja. Das konnte ich vorher nicht mal anschauen. Ja? Und dann habe ich da eine Stunde mit meiner Tochter drauf gesessen und hatte gar nichts. Ja? So viel zur Regulation. Also da hat mein Immunsystem halt überreagiert und Ozon macht jetzt nicht irgendwie hoch oder runter, sondern bringt es eigentlich da auf das Optimale, auf die optimale genau Regulation.
Da. Ja, es ist genau das. Es reguliert. Es ist genau diese Geschichte, dass es nicht so, oh, und so, sondern so schön reguliert, natürlich in die Mitte läuft. Ja,
perfekt. Ja. Ja, super. Und wenn es halt ja, irgendwo stabilisierend positiv auf den Darm wirkt, da natürlich ein anderes Interview nochmal dazu zum Thema Darm, was an sich schon der Wahnsinn ist und eine unfassbare Bedeutung auch für das ganze Entgiftungsgeschehen hat und für die Gesamtgesundheit natürlich des Menschen. Was man da tun kann für den Darm, ist auf jeden Fall... ist die Sache wert. Deswegen kann ich auf jeden Fall die Ozontherapie empfehlen. Und wer es einfach vielleicht auch mal ausprobieren möchte, einfach, ja gut, da sind wir beim Stichwort Heilpraktiker, weil das ist immer für meinen Stand, ist es nicht mehr erlaubt für Heilpraktiker, genau. Richtig?
Also in Deutschland hat sich ja auch einiges getan, in der Schweiz ist es noch schlimmer, da ist es noch nie erlaubt gewesen. Mittlerweile sind auch in Deutschland die ganzen Restriktionen eingetreten, was so invasive Maßnahmen angeht.
Ja, ja, das ist sehr, sehr... ja, schlimm. Also es gibt, ich kenne einige Heilpraktiker, die deswegen jetzt gerade einen Doktor machen.
Ja.
DMSA steht nicht mehr zur Verfügung als Ausleitungsmittel. Das war das Ausleitungsmittel für die Heilpraktiker. Können sie nicht mehr benutzen. Und jetzt auch noch die Eigenblutbehandlung nicht mehr. Das ist also wirklich dramatisch. Deswegen, wer kann das dann machen? Das muss man dann zum Arzt gehen.
Um das ist arztgebunden jetzt, richtig, ja.
Mhm. Ja, okay. Also da müsste man sich dann einen Arzt suchen. Das kann ich aber empfehlen, einfach mal, weiß ich nicht, diese 6 Sessions oder sowas zu machen.
Genau. Ja.
Oder das Geld zu nehmen und in so eine Maschine zu investieren, weil das kostet ungefähr das Gleiche wahrscheinlich am Ende.
Eine Therapie ist dann schon noch eine Alternative, muss man sich immer überlegen, absolut.
Ja. Ja. Wenn das aus den USA kommt, eine kurze Info, da braucht man dann noch so einen Adapter, um dann auf die DIN-Norm von den Flaschen zu kommen. Und auch da nochmal ein Tipp, wenn wir gerade schon bei praktischen Hinweisen sind. Man braucht dafür eine Sauerstoffflasche, die wird also im Gerät durch Strom quasi zu Ozon gespalten, der Sauerstoff. Und da ist es so, dass es gibt medizinische Sauerstoff und im Baumarkt und das kommt aus der gleichen Fabrik. Also da kann man durchaus das aus dem Baumarkt nehmen. Kein Problem. Und dann ist man schon am Start.
Ja.
Okay, wir sind auch durch mit der Zeit. Ja. Ich denke, es ist klar geworden, alle Mikronährstoffe, alle Vitalstoffe, Vitamine, wir brauchen sie. Wir brauchen sie in der richtigen Menge, nicht zu viel, aber dieses Problem haben wir in der Regel nicht. Erstmal, also jetzt auch nicht, wer weiß, wie hoch Dosis Einzelsubstanzen geben, sondern die Nahrung umstellen, soweit es geht, und ja, sehr, ja, sehr nährstoffdichte Nahrung essen und wahrscheinlich auch ein bisschen supplementieren. So mache ich es auf jeden Fall. Und ich habe jetzt gerade Labor gemacht. Das sieht sehr, sehr gut aus bei mir. Das ist alles mittlerweile wirklich sehr, 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 sehr gut. Mhm. Kupfer-Zink habe ich noch so eine kleine Geschichte. Das hat halt bei mir mit der HPU und mit dem Quecksilber auch zu tun. Aber auch das kriege ich noch in den Griff. Aber ansonsten hat sich das sehr, sehr schön reguliert. Also da sehe ich auf jeden Fall, dass ich mit meiner Philosophie da Erfolge habe. Und ja, und dann mit dem Ozon kann man sich viel Gutes tun. Und wie gesagt, das vielleicht einfach mal beim Arzt dann jetzt leider, leider muss man sagen, einfach mal ausprobieren. Das ist eine tolle Sache. Es gibt noch die Hochdosis-Ozontherapie. Das bieten auch einige an. Einfach mal in der Suchmaschine danach schauen. Da macht man das Ganze 10-mal nacheinander.
Und teilweise in Kochsalzlösung sogar aufgelöst. Nicht nur im Blut, sondern fast eine Art Infusion oder Kochsalzlösung mit Ozon. Ja.
Ah, okay. Also gar kein Blut?
Man kann Ozon in der Kochsalzlösung steril und dann über die Vene applizieren als Infusion. Da gibt es in China eine ganz interessante Studie bei akuten Corona-Infektionen.
Ja, okay. Da frage ich dich jetzt nach Ende des Gesprächs dann nochmal genauer. Okay, wo kann man dich erreichen, wo kann man dich finden?
Ich arbeite, wie gesagt, in der Schweiz und unsere Institution oder unsere Gruppe heißt Paramed. Genauso heißt die Homepage, über das kann man uns finden. Ja, paramed.ch.
Okay. Ja, vielen Dank, lieber Simon. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ganz wichtiges Thema. Und ich denke, da ist viel klar geworden.
Perfekt. Okay, besten Dank.
Danke dir. Tschüss.